Nachdem ich gerade mal rausgeguckt habe und fast nur noch gelbe T-Shirts sehe, denke ich, dass jetzt alle ihren Platz soweit gefunden haben. Ich möchte Sie heute hier herzlich begrüßen zur Session zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Wir haben zwei interessante Vorträge, die uns heute präsentiert werden zum Thema was die Problematik von Literaturrecherche angeht. Der erste Vortrag kommt von der RWTH Aachen. Vortragender ist Christoph Greven mit dem Thema Supporting Novice Researchers in Domain Familiarization. Okay.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wie schon gesagt, komme ich von der RWTH. Mein Name ist Christoph Greven. Ich freue mich heute wieder auf der Delphi und auch HDI zu sein. Ich stehe heute hier auch für Shruti Haddad, die ihre Masterarbeit bei uns gemacht hat und die wesentlich zu diesem Paper beigetragen hat, und komme vom Lehrstuhl von Professor Schröder. Genau. Der Titel ist insgesamt oder widmet sich insgesamt dem Thema Lernende bei der Einarbeitung in neue Wissensdomänen zu unterstützen, und konkreter geht es heute darum, ein Tool vorzustellen, was wir entwickelt haben, bei dem Studierende fragengeleitet sich ein Bild machen können von der Research Community, um eben mehr Überblick über den Forschungsbereich zu bekommen. Genau. Ja, vielleicht ein paar Worte zum Kontext. Ich denke, wissenschaftliches Arbeiten als Teil der akademischen Ausbildung und dessen Bedeutung ist allen bewusst, deswegen sind Sie hier. Ich freue mich, dass es heute diese Session überhaupt gibt. Das zeigt ja auch, dass es irgendwie präsent ist in der Realität. Und gerade für Bereiche, die so schnelllebig sind und digital weit entwickelt wie der Informatik, sind diese natürlich besonders wichtig, weil man irgendwie ständig mit Informationen umgehen muss und mit denen arbeiten muss, bewerten muss, sammeln und so weiter. Und entsprechend auch für die Lehre im akademischen Kontext, und viele Studiengänge sind deswegen sehr forschungsorientiert ausgerichtet, bietet sich auch für die Informatik an, zum Beispiel in Form von Seminaren, Abschlussarbeiten und so weiter. Und was man da eben machen muss, ist hauptsächlich Informationen zu akquirieren und zu analysieren, und das macht man für gewöhnlich im Kontext von wissenschaftlichen Arbeiten hauptsächlich durch Literaturrecherche. Das heißt, man schaut sich an, was hat Forschung und Wissenschaft bisher erreicht, wie ist der Stand und wie kann man darauf aufbauen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Szenario, in dem das Ganze eingebettet ist. Es gibt viel für Experten sozusagen, und im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere findet jeder seinen Weg, irgendwie damit umzugehen, und er lernt das kontinuierlich, entwickelt sich da weiter. Heute soll der Fokus allerdings auf Anfängern sein, die mit dem wissenschaftlichen Arbeiten in Kontakt kommen. Und das können zum Beispiel Bachelorstudierende in ihren Proseminaren sein, zu Beginn des Studiums. Das muss aber nicht darauf beschränkt sein. Anfänger ist ja eigentlich relativ dehnbar und kann durchaus auch Masterstudierende zum Beispiel betreffen oder auch wissenschaftliche Mitarbeiter hinter ihnen in ihrem Arbeitsalltag. Ja, was ist wichtig? Gerade für diese Anfänger eben einen Überblick zu bekommen in dem ganzen Forschungsbereich, weil man weiß gar nicht, in welche Richtung kann man gehen und wie sieht das ganze Szenario aus. Großes Problem dabei ist, die Anfänger haben ja eigentlich gar kein Prozesswissen, weil sie kennen das wissenschaftliche Arbeiten noch nicht, sondern sollen das ja erst erlernen, und sie haben aber explizit auch kein Fachwissen, weil sie fangen gerade erst mit ihrem Studium an und können eben nicht auf diese Erfahrung, die sich über Jahre erst aufbaut, zurückgreifen, dass man weiß, ich könnte jetzt in die Richtung gucken, es gibt da folgende Unterthemen, es gibt da folgende Verbindungen und so weiter. Genau, das heißt, wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie mache ich eigentlich Literaturrecherche, in der Informatik durchaus überwiegend mit elektronischen Hilfsmitteln und Datenbanken, dann setzen aber die immer irgendein Wissen voraus. Da agiere ich hauptsächlich mit Stichwortsuche, das heißt, eigentlich muss ich schon vorher eine Vorstellung davon haben, was ich konkret suche, bevor ich mir diesen Überblick überhaupt machen kann, den ich ja eigentlich brauche, um meine Suche zu verfeinern. Und da setzen wir eben heute hier an. Wenn man sich einmal in der Realität anschaut, wie verhalten sich Studierende, dann glaube ich, kann man sagen, das ist durchaus naiv, was man da beobachtet. Also eigentlich haben die gar keine passenden Strategien für diesen neuen akademischen Kontext, mit dem sie jetzt irgendwie umgehen müssen, und benutzen eigentlich Google für alles. Das ist so die Allzwecklösung. Haben wir eben auch schon gehört, die Ergebnisse sind dann natürlich angepasst. Das heißt, sowas wie Objektivität ist da schon mal schwierig. Und auch da eigentlich hauptsächlich mit der Stichwortsuche, sprich das gleiche Problem, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Und wenn man genau schaut, was suchen die Studierenden eigentlich, dann geht es hauptsächlich in Richtung Paper, das heißt hochspezialisierte, aktuelle wissenschaftliche Artikel, die sich mit irgendwelchen speziellen Themen beschäftigen, aber ja nicht unbedingt diesen Überblick am Anfang geben, den man ja bräuchte, um zu entscheiden, welche Richtung ist jetzt für mich wichtig oder relevant. Insgesamt, wenn man sich mal anschaut, was gibt es so an Hilfen, was wurde in den letzten Jahren so entwickelt, findet man da eigentlich ziemlich viele Werkzeuge, die einen da unterstützen könnten. Viele davon sind sehr auf Metadaten ausgerichtet, typisch bibliografische Daten, eben was ist das für ein Autor, ja, Indizes wie, wie oft wurde das Paper zitiert und so weiter. Es gibt Tools, die einem ermöglichen, Konstellationen zu visualisieren, zum Beispiel von der Research Community und noch viele weitere. Ich habe Ihnen heute einfach nur mal zwei kleine Beispiele mitgebracht. Hier sieht man PaperQuest, das ist ein Werkzeug von Saad. Und das ermöglicht mir, wenn ich weiß, was für Grundliteratur ich habe, oft startet man irgendwie mit einigen Papern, über die Inhalte bzw. die Ähnlichkeit der Inhalte weitere Paper zu finden, die für mich interessant sein könnten, und so kann ich die quasi in meinen Bestand aufnehmen, und indem ich die aufnehme, passe ich sozusagen mein eigentliches Profil an und damit ermögliche ich mir wieder sozusagen neue automatisierte Suchen im Hintergrund, sodass mir wieder neue Ergebnisse angeboten werden und so weiter. Da passiert ziemlich viel im Hintergrund. Für den Nutzer ist das relativ schlank gehalten, sodass er eigentlich nur sagt, ich habe jetzt folgende zwei Sachen an die Hand bekommen, was kann ich als nächstes nehmen? Ein ganz anderes Beispiel. Hier sieht man das Tool Macademia. Und wie man sieht, sieht man viel. Ja, es visualisiert eben Zusammenhänge zwischen Forschenden, die schon kollaboriert haben und Publikationen zum Beispiel zusammen verfasst haben. Und so sieht man hier eben in der Mitte einen Researcher, um den es jetzt gerade geht, und drumherum mit Abständen klar gemacht, wie nah oder fern die sozusagen von der eigenen Arbeit sind. Und es sieht ziemlich chaotisch aus, man hat ziemlich viele Informationen in diesem Bild, und er ist natürlich auch hauptsächlich für Experten gedacht. Genau, wenn man da insgesamt noch ein bisschen tiefer reingeht, stellt man fest, es gibt ziemlich viele Tools schon, die man benutzen könnte, die einem auch ziemlich viel Arbeit abnehmen können. Die meisten Tools agieren dabei aber irgendwie als Blackbox, das heißt, was im Hintergrund passiert, und da passiert viel algorithmisch, davon bekomme ich als Nutzer überhaupt nichts mit. Und eigentlich sind die ja dafür gedacht, die Informationsflut für mich irgendwie zu mindern, damit ich eben besser damit klarkomme. Und wie wir gerade gesehen haben, bieten die oft auch sehr viele Informationen an. Das heißt, das eigentliche Problem ist damit nicht unbedingt gelöst. Die Tools sind eben hauptsächlich für Experten ausgelegt, weil sie eine gewisse Basis schon an Wissen voraussetzen. Entweder Wissen über das Thema selbst oder Wissen über ein Profil. Das heißt, ich habe vorher schon eine Historie, wenn man das so nennen will, indem ich mir vorher schon andere Publikationen angeschaut habe oder selber Veröffentlichungen gemacht habe und so weiter. Und das große Manko eben von diesen ganzen Werkzeugen ist, sie regen eigentlich das kritische und eigene Denken nicht an, sondern sie liefern immer nur Informationen über irgendwelche Zusammenhänge, ohne dass ich selber eigentlich viel mehr über die Hintergründe erfahren kann. Genau, das ist die Situation, und wir hatten dann die Idee, ein Tool zu entwickeln, speziell für Anfänger, was die Einarbeitung in neue Wissensbereiche erleichtert, und hatten die Idee, dass wir dabei diese Suche irgendwie anleiten müssen, weil die sehr komplex ist und Studierende am Anfang ja dieses Prozesswissen nicht haben und nicht wissen, wie sie vorgehen müssen oder können. Wichtig ist uns dabei, dass die Studierenden eben zu jeder Zeit einen Überblick darüber behalten, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Also es nutzt mir nichts, wenn ich mir diese Visualisierung anschaue und irgendwie weiterarbeite und hinterher habe ich ein ganz anderes Ergebnis. Ich muss irgendwie sehen, wie das zusammenspielt und wie das für mich persönlich wächst. Es muss irgendwie möglich sein, Literatur zu finden über andere Wege, außer nur Stichwortsuche, weil ich da am Anfang eben nicht viel Ahnung von habe als Anfänger, sodass das System insgesamt weniger auf das eigentliche Fachwissen setzen sollte und eben nicht automatisiert im Hintergrund die ganze Arbeit für die Studierenden erledigt. Das ist komfortabel, wenn man weiß, was im Hintergrund passiert. Wenn man das aber nicht weiß, dann müsste man das ja eigentlich zusätzlich noch interpretieren und das kann man eben nicht. Das heißt, wir wollten eigentlich einen Ansatz haben, der die Studierenden selber zum Arbeiten anregt und insgesamt das wissenschaftliche Arbeiten und den Lernprozess unterstützt. Und natürlich mit einem Werkzeug. Das Ziel soll aber nicht sein, dieses Werkzeug immer zu benutzen, sondern das Ziel soll sein, das Werkzeug soll helfen, diesen Prozess selber besser gestalten zu können, sodass ich theoretisch hinterher den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens an sich selber besser organisieren kann, auch ohne das Werkzeug. Also wir wollen eben explizit keine neuen Abhängigkeiten von yet another tool schaffen. Genau. Wie sind wir da konzeptuell vorgegangen? Die Literaturrecherche besteht ja hauptsächlich aus Informationen aggregieren und diese analysieren und das irgendwie in einen Überblick manifestieren, sage ich mal. Und wir haben uns überlegt, dass wir dafür Leitfragen anbieten können, die den Studierenden helfen sollen, die verschiedenen Richtungen und Wege zu finden. Wir wollen Reflective Thinking dabei unterstützen, sodass die Studierenden eben nicht nur stupide die Informationen hinnehmen, sondern dazu angeregt werden, darüber nachzudenken. Und natürlich wollen wir das nicht irgendwie textuell machen, sondern möglichst übersichtlich visualisieren. Und da wollten wir uns Mindtools bedienen und im Speziellen Mindmaps. Oh, wieso steht hier Mindmaps? Das ist falsch. Also Mindtools beinhaltet zum Beispiel Mindmaps. Wir konzentrieren uns hier aber eben nicht auf Mindmaps, sondern auf Conceptmaps, ja, wo es speziell definierte Beziehungen dazwischen gibt. Wir sehen hier einmal ein Beispiel aus der Anwendung. Da geht es um ein Lernwerkzeug, wo irgendwelche Situationen Wissen gegeben ist und die Studierenden daraus zum Beispiel so eine Conceptmap entwickeln. Und da können eben zwischen diesen Entitäten sozusagen Relationen definiert werden. Und das kann ja eben so weiterentwickelt werden, als kleines Beispiel. Gut, jetzt haben wir so schön gesagt, wir wollen irgendwie die Studierenden anleiten durch diesen Prozess. Jetzt ist die Frage, wonach leiten wir sie an, wonach sollen die denn überhaupt suchen? Da haben wir uns in der Literatur was umgeschaut und sind auf einige Punkte gestoßen, die für die Literaturrecherche von Bedeutung sind und haben da diese verschiedenen Aspekte rausgepickt. In der Literatur sind die aber nirgendwo wirklich evaluiert worden. Das heißt, wir haben diese Aspekte oder Fragen, wenn man sie so formuliert, mit Experten und auch Nicht-Experten zusammen diskutiert und geschaut, sind das denn relevante und wichtige Aspekte fürs wissenschaftliche Arbeiten, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass all die Sachen, die wir da gefunden haben, auch als relevant angesehen werden. Besonders interessant waren für uns aber die Items, die für Experten als wichtig gehalten werden, von den Studierenden selber aber nicht so als wichtig angesehen werden, weil das sind ja quasi die Punkte, wo es vielleicht Diskrepanzen in der Arbeitsweise und vielleicht auch im Arbeitserfolg geben könnte. Genau. Ja, die wichtigsten Punkte, die wir dann eben hier rausfinden konnten, waren, dass man nach Institutionen, nach Forschern, überraschenderweise nach Publikationen, Themen und auch Konferenzen suchen sollte. Und wie schon gesagt, bei diesen Punkten gab es die größte Diskrepanz, weil aber eben alles als relevant angesehen wurde, haben wir uns entschieden, auch all diese Aspekte in unser Tool aufzunehmen. Und wir haben die in 4 Hauptkategorien gebündelt, sodass hinter jeder dieser 4 Kategorien, die hier gelistet sind, diese Unterpunkte stecken. Das heißt, wir haben jetzt diese 4 Hauptbereiche: Forscher, Institutionen, Themen und Publikationen, und da fallen quasi alle Aspekte rein. Das ist für das Vorgehen insofern wichtig, als dass das einen Einstieg bietet und die Leute nicht überfordert, sondern ihnen nach und nach mehr Informationen anbietet. So viel zur Vorarbeit. Das heißt, wir haben jetzt diese Fragen uns rausgesucht, mit denen wir die Studierenden anleiten könnten. Und dann möchte ich Ihnen nachfolgend einen Screenshot von unserem Tool, was wir daraus jetzt entwickelt haben, vorstellen. In dem Werkzeug gibt es zwei Seiten, einmal hier die linke und die rechte. Und auf der linken Seite sind jetzt eben diese Fragenkategorien, die wir vorher gefunden haben, definiert. Und auf der rechten Seite ist eben Platz, um die Research Community bzw. diese Karte, die ich mir jetzt davon erstellen möchte, zu verfeinern. Am Anfang, wenn ich jetzt als Anfänger in das System reinkomme, ist natürlich die rechte Seite leer. Ja, da weiß ich bisher noch nichts. Das fülle ich aber dann nach und nach während meiner Recherche auf und kriege so eben ein immer besseres Bild davon. Wie hier zu sehen ist, gibt es zum Beispiel auch so optische Helfer, wie zum Beispiel die Farbwahl. Also die Kategorien sind alle einer Farbe zugeordnet und entsprechend spiegeln sich dann die Farben zum Beispiel auch in dem Schaubild wieder. Und was man hier in Grau sieht, wenn man jetzt schon mal angefangen hat, hier Inhalte zu erstellen, dann werden einem auch direkt weitere Items, die dazu passen könnten, vorgeschlagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Autor hinzufüge, dann weist mich das System eben darauf hin, dass ich ja auch mal schauen könnte, wo arbeitet der denn überhaupt, was für Publikationen hat er so gemacht, was ist so das Research Interest und so weiter. Die Visualisierung sieht jetzt hier relativ einfach aus. Wenn man sich vorstellt, dass es verschiedenste Entitäten gibt und die verschiedene Beziehungen haben, dann kann das natürlich ganz schön schnell sehr komplex werden, wenn man sich das als Graph vorstellt. Das haben wir hier bewusst reduziert. Man sieht hier überall so Icons drüber, über die man noch Relationen zum Beispiel definieren kann. Zum Beispiel hier oben, das ist jetzt vielleicht auf dem Beamer nicht so optimal zu sehen, dass ich zum Beispiel Kollaborationen zwischen Autoren angeben kann und so weiter. Und diese Informationen werden aber nur dargestellt, wenn ich quasi die entsprechenden Entitäten hover und dann werden die entsprechenden anderen Einheiten gehighlightet. Das heißt, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich irgendwelche Informationen habe, schon von meiner Literaturrecherche, zum Beispiel durch Dachliteratur, kann ich eben das Bild verfeinern und in eine so eine Kategorie gehen. Dann werden mir eben zu den ganzen verschiedenen Sachen, die da in der Kategorie vorkommen, Vorschläge gemacht bzw. Fragen gestellt. Das könnte zum Beispiel sein, was sind dominante Themen im Gebiet Recommender Systems. Und da könnte man zum Beispiel darauf kommen, dass das Content-Based-Systeme sind, die da als ein Teilgebiet vorkommen. Und wie man hier sehen kann, sind diese Ansichten eben synchronisiert. Das heißt, alles, was ich auf der linken Seite mache, passiert auf der rechten Seite auch und umgekehrt. Und anfangs ist eben besonders diese linke Seite zu empfehlen oder wichtig, weil da diese Fragen sind und ich nicht direkt überfordert werde, sondern erstmal nur einzelne Kategorien habe, die ich durchgehen kann. Und im späteren Verlauf der Arbeit werde ich dann sicherlich professioneller sozusagen im Umgang mit dem Werkzeug und braucht das vielleicht nicht mehr und kann mich dann auch völlig auf die rechte Seite konzentrieren. Das heißt, alles, was ich hier machen kann, kann ich da eben auch machen, zum Beispiel neue Konstellationen oder Inhalte anlegen. Wir haben das Tool dann auch einmal noch formativ evaluiert mit einer Gruppe und wollten sehen, passt das denn, ist das so verständlich, kommen die Leute damit klar. Und da sind einige Sachen aufgefallen und die haben wir dann direkt umgesetzt, noch zur Erleichterung. Zum Beispiel, wenn man hier etwas hinzufügt, gesetzt im Fall, wir haben oben als Institution RWTH Aachen hinzugefügt, dann weist mich das System eben direkt darauf hin, schön, du hast hier was hinzugefügt. Was für Research-Projekte gibt es denn zum Beispiel an dieser Universität? Ja, dass ich quasi noch mehr darauf gedrängt, klingt jetzt negativ, das will ich nicht sagen, aber noch mehr dazu gestoßen werde, doch zu schauen, was gibt es noch über diesen Tellerrand meiner jetzigen Informationen hinaus, um eben da neue Anhaltspunkte zu sammeln. Ja, nicht so ganz angetan waren die Nutzer davon, dass sie alles irgendwie händisch manuell da eintippen müssen, obwohl es ja irgendwie in vielen Systemen Exports und sonst was gibt. Deswegen haben wir das noch mit einigen Online-Bibliotheken, zum Beispiel DPLP, verbunden, sodass da die APIs genutzt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Institutionen eingeben möchte, dann werden mir direkt Vorschläge gemacht und es gibt eine Autofill-Funktion, sodass das alles relativ schnell und komfortabel geht. Mit dem netten Beigeschmack, dass ich da eben noch mehr Ideen kriege und vielleicht direkt noch mehr Informationen sehe, die für mich relevant sein könnten. Genau. Wir wollten die Nutzer insgesamt natürlich anleiten, aber wir wollen ihnen ja auch nicht alles vorschreiben. Deswegen, was wir auch gemacht haben, ist, man kann im Prinzip diese Struktur, die wir da jetzt hatten, auflösen in gewisser Weise, indem man da auch benutzerdefinierte Elemente hinzufügt. Zum Beispiel, indem man sagt, ich habe jetzt hier einen Ort, der ist besonders wichtig, den füge ich noch hinzu und so weiter, sodass die Nutzenden eigentlich nicht durch unsere Kategorisierung eingeschränkt werden. Genau. Ja, dann haben wir das Werkzeug natürlich auch noch evaluiert. Was nutzt das Werkzeug, wenn wir nicht wissen, ob das jetzt wirklich funktioniert? Und unsere Frage war eben, können wir die Anfänger in dem wissenschaftlichen Arbeitsprozess, besonders bei der Einarbeitung, in ein neues Wissensgebiet unterstützen, das heißt vor allen Dingen mehr Übersicht bieten, mehr Möglichkeiten für Quellen zu finden und hoffentlich auch effizienter dabei zu arbeiten, weil Effektivität ist ja durchaus ein Punkt im Studium zum Beispiel. Wenn ich irgendwie ein Seminar habe, dann habe ich meistens noch viele andere Vorlesungen und Übungsabgaben und so jede Woche. Das heißt, ich muss mir meine Zeit irgendwie einteilen und je weniger Zeit ich brauche, um mich darauf vorzubereiten, desto besser ist das natürlich. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Tween-Group-Design zu wählen. Das heißt, wir haben eine Kontrollgruppe und eine Testgruppe, die sozusagen unser Tool benutzt hat und haben da eben die Performancen miteinander verglichen. Und wir haben den Studierenden eine Rechercheaufgabe gestellt zu einem Thema aus der Informatik. Das war jetzt hier Recommender Systems. Haben ihnen gesagt, sie haben dafür 30 Minuten Zeit, sich in dieses Thema bestmöglich einzuarbeiten und Literatur dazu zu finden. Und haben eben der Testgruppe mit dem Tool noch 10 Minuten extra am Anfang gegeben, um sich überhaupt das Werkzeug mal anzugucken. Wir haben das natürlich so gestaltet, dass es hoffentlich relativ intuitiv und einfach zu bedienen ist, haben aber eben trotzdem diese 10 Minuten Zeit gegeben, um da mal reinzuschauen. Genau. Das gehörte allerdings dann nicht zu der Bearbeitungszeit sozusagen. Insgesamt würde ich sagen, das ist eigentlich ein relativ realitätsnahes Szenario, wenn man überlegt, dass man für so ein Seminar vielleicht eine Stunde oder so in der Woche aufwendet in der Praxis, ist das, glaube ich, mit einer halben Stunde hier im Test durchaus übertragbar. Und wir haben den Studierenden und den Teilnehmern auch am Anfang gesagt, dass wir am Ende gewisses Wissen über das Forschungsfeld, in das sie sich einarbeiten, erwarten. Genau. Wir haben dann die Performance eben gemessen und semi-strukturierte Interviews noch nachträglich mit denen gemacht. Teilgenommen an der Studie haben 18 Bachelorstudenten ohne Vorkenntnis in diesem Wissensbereich und haben insbesondere verglichen, wie viele Quellen die Personen gefunden haben. Und da hat sich ergeben, dass das bei der Tool-Gruppe fast doppelt so viele waren, die in der Zeit, also das sind jetzt alles nur Durchschnitte, die hier angegeben sind, gefunden worden. Das, was hier als weitere Paper markiert ist, davon haben die Nutzer des Werkzeugs auch wesentlich mehr gefunden. Das heißt, das sind alles Materialien, die keinen alleinstelligen Autor oder Institution oder Ähnliches haben. Das heißt, das sind alles Paper, die ich gefunden habe, weil ich vorher schon ein anderes Paper hatte von diesem Autor, von dieser Institution, von dieser Veröffentlichungsreihe und so weiter. Also die ich quasi über diese Kategorien gefunden habe. Genau. Und dann haben wir auch die Zeit verglichen zwischen den beiden Gruppen, wie lange die Einarbeitung gedauert hat, um Paper X noch zu finden. Und da gibt es auch deutliche Unterschiede. Das sind einmal 16 Minuten und 21 Minuten im Schnitt. Das heißt ungefähr 30% mehr bei der Kontrollgruppe. Genau. Im Nachgang wollten wir natürlich auch wissen, haben die Leute jetzt mehr Überblick dadurch, irgendwie über das Forschungsfeld? Das nutzt ja nichts, wenn die nur Literatur sammeln, in Anführungszeichen. Und haben dann eben Fragen gestellt zu den verschiedenen Bereichen. Hier eben nochmal die vier Kernbereiche, Forschende, Institutionen, Themen und Veröffentlichungen. Und da gibt es eben auch deutliche Unterschiede an der Anzahl der Teilnehmenden, die dazu Informationen noch aus dem Kopf wussten hinterher nach der Recherche. Also es ist einfach wesentlich mehr hängen geblieben an Informationen. Dann ergaben sich auch noch ein paar qualitative Ergebnisse, hauptsächlich aus den Interviews. Es ist aufgefallen, dass in der Kontrollgruppe einige Personen die Aufgabe vorzeitig beendet haben. Das war nicht, weil die gesagt haben, wir haben keine Lust mehr, sondern weil die überzeugt waren, wir sind schon fertig, wir haben schon das bestmögliche Ergebnis, wir können hier nichts mehr machen, wir sind fertig. Das war mehr als die Hälfte, die das so gemacht hat, ohne dass irgendwie groß darauf hingewiesen wurde. Die fanden alle diese Fragen zur Übersicht relativ schwierig und haben gesagt, wenn sie sich was wünschen könnten, wir würden das gerne irgendwie visualisieren und festhalten. Weil es für die irgendwie schwierig war, mit den Informationen umzugehen. Auf der anderen Seite die Testgruppe, die das Tool alle als hilfreich bewertet haben. Und besonders in diesen Kategorien, die jetzt vorher wichtig waren, die wir quasi als Expertenkategorien identifizieren konnten, da gut abgeschnitten haben. Und sozusagen konnten wir erreichen, dass die das Expertenverhalten nachgeahmt haben, wenn man so möchte. Und eine wichtige Anmerkung, die die Teilnehmenden hatten, ist, dass sie gesagt haben, das Tool ist bestimmt auch später hilfreich, ja, auch wenn ich jetzt selber schon eine Ahnung von der Literaturrecherche habe und da besser aufgestellt bin, ich würde das Tool auf jeden Fall auch später trotzdem noch nutzen, also auch als nicht mehr Anfänger oder Experte. Genau. Dann kurz zusammenfassend, wir haben ein Werkzeug gebaut und versucht damit die Literaturrecherche von Anfängern bei der Einarbeitung neue Themenbereiche zu unterstützen. Das ist fragengestützt und erlaubt dabei die Erstellung und das Management von einer Concept Map. Wir haben eine Evaluation gemacht, um zu schauen, ob das funktioniert mit Between Groups Design, das heißt mit den zwei Gruppen, einer Kontrollgruppe und einer Testgruppe, und sind zu den Ergebnissen gekommen, dass es mehr Quellen gibt, die schneller gefunden wurden, die Leute mehr Überblick haben, sich näher am Expertenverhalten finden und auch für erfahrene Nutzer das Tool durchaus ein Benefit sein kann. Ja, noch ein kleiner Ausblick. Das war natürlich jetzt nur eine kleine Evaluation, klein in Anführungszeichen. Die fast 20 Leute, die da mitgemacht haben, haben natürlich auch ihre Zeit gebraucht. Das hat mehrere Tage gedauert, das durchzuführen und vor allen Dingen hinterher zu analysieren. Was wir uns natürlich jetzt nicht angeguckt haben, ist die eigentliche Qualität der Quellen, die gefunden wurden. Ja. Das müsste man am besten machen, um festzustellen, sind das denn sinnvolle Quellen? Ja, vielleicht haben die durch das Tool auch unsinnigere Quellen gefunden. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Und weil wir vor allen Dingen auf lange Sicht das wissenschaftliche Arbeiten verbessern wollen, müsste man auf jeden Fall schauen, können die Tester die Literaturrecherche jetzt auch ohne das Tool trotzdem noch besser durchführen. Und dann gibt es natürlich neben Informatik auch noch weitere andere Anwendungsbereiche, wo man schauen könnte, lässt sich das da auch etablieren und nutzen, ist das da auch ein Benefit. Das Tool an sich ist natürlich noch verbesserungsfähig, vor allen Dingen die Skalierung. Wir haben das gerade gesehen in dem Screenshot, die Abstände sind da alle nicht optimal und wenn ich da natürlich viele Daten drin habe, dann wird es auch da was unübersichtlich. Genau, da kann man aber einfach vom Interface her noch einiges machen. Genau. Und natürlich insgesamt den Literaturrechercheprozess verbessern, auch außerhalb unseres Werkzeugs. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich jederzeit über Feedback freuen. Von meiner Seite noch ein kleiner Hinweis. Und zwar heute Nachmittag möchte ich gerne noch zur HDI-Session 2 einladen. Wer interessiert ist am wissenschaftlichen Arbeiten, da geht es nochmal um die Analyse von der eigentlichen Lernsituation, wie sie jetzt bei Studierenden stattfindet. Quasi der Schritt davor, bevor wir jetzt versuchen, irgendwelche Tools einzusetzen, die Ist-Situation, die ja vielleicht auch für viele interessant sein könnte. Vielen Dank. Applaus